Wie bewahrt man ein Familienunternehmen, das seit über 130 Jahren fest in einer Region verwurzelt ist und entwickelt es gleichzeitig in die Zukunft? Und warum ist es für Unternehmerinnen so wichtig, sich in Kammern, Verbänden und Vereinen aktiv einzubringen, um Veränderungen mitzugestalten? In dieser Episode sprechen wir mit Christina Kaut-Antosch über ihre persönliche Geschichte, die Herausforderungen der Nachfolge, ihre Vision für die Zukunft ihrer Branche und warum Unternehmerinnen heute politischer sein müssen denn je. Freut euch auf spannende Einblicke in ein Leben, das Tradition, Fortschritt und gesellschaftliches Engagement vereint. Viel Spaß dabei!
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moving the Future und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's, wie ich finde, um ein super spannendes Thema, nämlich wie man als Unternehmer, Unternehmerin in einer Branche, die immer wieder im Spannungsfeld von Politik und Technologie steht, nachhaltig und erfolgreich agiert. Und unser heutiger Gast, Christina Kaut-Antosch, zeigt, wie beides gelingt. Denn gemeinsam mit ihrem Bruder führt sie ein Traditionsunternehmen aus Wuppertal, das sich im Bereich Klimatisierung einen Namen gemacht hat. Und das übrigens seit vielen, vielen Jahren. Doch ihr Engagement geht weit über das eigene Unternehmen hinaus. Sie ist nämlich Vizepräsidentin der Bergischen Industrie- und Handelskammer und aktive Gestalterin im Ehrenamt. Sie setzt sich also leidenschaftlich dafür ein, die Interessen der Wirtschaft in politische, aber auch gesellschaftliche Entscheidungen einzubringen. Und ich finde super, dass du heute mit dabei bist, mein Gast bist. Herzlich willkommen, liebe Christina.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
Ja, lass uns ein bisschen eintauchen in so deine ein paar persönliche Aspekte von dir. Also dein Lebensmittelpunkt, wenn ich das auch so richtig verstanden habe, der hätte an ziemlich verschiedenen Orten sein können. München, Mannheim, Hamburg, große Städte, aber am Ende hat es dich nach Wuppertal verschlagen. Warum hast du denn diese enge Bindung eigentlich an die Region?
Ja, unser Unternehmen existiert ja schon mittlerweile seit über 130 Jahren hier in Wuppertal, also damals war es noch Elberfeld und Barm. Die Stadt Wuppertal hat sich aus den beiden Städten erst später ergeben, aber so lang sind wir an dem Standort. Und ich bin hier groß geworden und zur Schule gegangen und war dann aber zum Studium in Mannheim. Hab danach erst in München und dann in Hamburg gearbeitet. Allerdings ziemlich schnell dann auch für unser Unternehmen gearbeitet, nämlich in unseren Niederlassungen. Und habe aber dann schnell gemerkt, die Entscheidungen werden doch relativ zentralistisch in Wuppertal getroffen und ich wollte mehr am Herz des Unternehmens sein und dann war klar, dafür muss ich zurück nach Wuppertal kommen.
Niederlassungen habt ihr wie viele in ganz Deutschland oder seid ihr auch im Dachraum tätig?
Nein, wir sind nur in Deutschland tätig und wir haben 9 Niederlassungen in Deutschland und konzentrieren uns da ja auf die großen Städte. Also wir sind in Berlin, in Hamburg, in München, in Stuttgart etc.
Ja, spannend. Ich kenne Wuppertal von meiner Leidenschaft als Kind Briefmarken sammeln und da gab es irgendwann mal eine Sondermarke mit der Schwebebahn. Genau, und ich glaube, deine Mama.
Wahrzeichen.
Ja, genau, das Wahrzeichen. Und deine Mutter, die war ja Bürgermeisterin auch mal von Wuppertal. Kannst du irgendwie auch sagen, dass sich das besonders politisch geprägt hat? Oder was hat das mit dir damals gemacht, auch als Kind?
Ja, also das hat mich auf jeden Fall insofern geprägt, dass man natürlich dann als Kind einer politisch engagierten Mutter sehr viel von diesem Politikbetrieb auf kommunaler Ebene mitbekommt, wie das funktioniert. Also es war auch immer Thema bei uns zu Hause, genauso wie das Unternehmen natürlich Thema zu Hause war, war auch das ganze politische Engagement Thema. Und das hat mich auf jeden Fall beeinflusst.
Das heißt, würdest du auch sagen, dass politisches Engagement auch ein Wert ist, den du mitbekommen hast?
Ja, definitiv.
Ja. Und jetzt hast du auch gesagt, 130 Jahre Familien- oder Unternehmensgeschichte. Das ist ja schon eine ganz schön lange Zeit. Das heißt, ihr habt ja auch sicherlich Fragestellungen auch als Familienunternehmer oder Unternehmerfamilie, besser gesagt, euch gewidmet, was auch zum Beispiel eure Wertearbeit angeht. Was habt ihr da genau herausgearbeitet, was auch vielleicht heute deine wirklich tägliche Arbeit beeinflusst und geprägt hat?
Also da fallen mir vor allem die Werte Vertrauen und Respekt als allererstes ein. Also das ist zum einen das Vertrauen in die Mitarbeiter natürlich, aber auch in unser Unternehmen an sich, das so lange schon Bestand hat, aber auch gleichzeitig der Mut, Neues zu wagen und die Loyalität zum Standort zu bewahren. Also das ist ja oft auch in Unternehmenssituationen so, dass man sich zum Beispiel vergrößern muss und ein neues Grundstück sucht. Ich glaube, ihr seid ja in eurer Familie, in eurer Unternehmensgeschichte auch schon umgezogen. Das hat uns aber zum Beispiel als Familie auch immer wieder zu der Entscheidung zurückgeführt, nein, wir wollen in Wuppertal bleiben. Wir sind hier so verwurzelt. Also es sind so wichtige Werte, die uns mit alltäglichen Entscheidungen für das Unternehmen auch beschäftigen.
Genau, also die Heimat und die regionale Verankerung spielt einfach eine große Rolle bei euch. Ich meine, bei uns war das auch so ähnlich. Wir sind auch immer sehr stark in der Region, also so im Umkreis von 20, 25 Kilometern umgezogen, sodass man schon sagen kann, die Verwurzelung in Rheinland-Pfalz und auch im Landkreis, die ist auf jeden Fall immer gegeben gewesen.
Ja, macht ja auch total Sinn für ein Unternehmen. Also ich sehe das so, denn man möchte ja auch die Mitarbeiter weiter beschäftigen. Und also wir könnten uns jetzt nicht vorstellen, den Firmensitz nach Hamburg oder so zu verlegen.
Ja, jetzt bist du ja auch verheiratet und Mama von 3 Kindern. Welche Rolle spielt denn das Unternehmen bei euch zu Hause?
Zurzeit eigentlich noch einen relativ kleinen Anteil. Unsere Kinder sind ja noch klein. Also die Älteste ist gerade erst in der 2. Klasse. Der Jüngste ist erst 3 Jahre alt. Also da muss ich sagen, sind sie mir noch ein bisschen zu jung, um jetzt in alltägliche Entscheidungsprozesse irgendwie. Also das ist einfach noch kein Thema bei uns. Aber natürlich erleben sie schon mit, dass es dieses Unternehmen gibt, dieses Büro, in das ihre Mutter geht, wo der Onkel hingeht, wo der Großvater ab und zu noch vorbeischaut. Das kriegen die Kinder natürlich mit.
Ja, und ist dir da auch was besonders wichtig, diese Werte, die du auch vorhin genannt hast, die auch weiterzugeben an deine Kinder? Und wie lebt ihr das?
Definitiv. Also ich finde auch gerade dieses, das ist, glaube ich, so ein Ding, was Unternehmer oder Familienunternehmen prägt, ist dieses, dass das Unternehmen auch eine wichtige Rolle spielt. Also es gibt ja manchmal die These, das Unternehmen würde sogar vor der Familie stehen. Das ist, glaube ich, heutzutage, also zumindest auch bei uns, nicht mehr so. Aber es ist ein wichtiger Part und das lebe ich den Kindern schon vor, zu sagen, das ist wichtig, da sind viele Mitarbeiter, die da dranhängen. Das ist einfach, das muss laufen. Das ist nicht so was, was ich nebenbei mache oder was so nice to have ist. Also das finde ich ist so ein wichtiger Grundsatz, den die Kinder schon mitbekommen sollten.
Ja, und ich glaube, dass man das auch, dass sie das auch irgendwie immer spüren, einfach weil man natürlich schon noch irgendwie eine Nähe oder eine Nähe da hat zum Unternehmen oder zwischen Familienunternehmen ist. Aber dieses Thema, was du auch gerade sagst, Verantwortung, ne, diese Verantwortung auch weiterzugeben, dass es hier auch etwas gibt, was es halt auch gilt, zu bewahren. Du hast das auch schön gesagt mit der Loyalität. Ich finde das auch unglaublich wichtig in Unternehmerfamilien, dass das auch die Kinder verstehen, wenn sie dann irgendwann auch mal das Alter haben, dass es etwas gibt, was auch natürlich etwas sehr Besonderes ist und mit dem man auch nicht so leichtfertig umgehen kann und darf.
Ja. Und ich glaube, das ist gar nicht so, das kann man gar nicht an so konkreten Handlungen oder Aussagen festmachen, sondern das ist tatsächlich etwas, was so einfach im ganz normalen alltäglichen Miteinander an die Kinder weitergegeben wird. Und ich nehme die natürlich auch am Wochenende mal mit hierher. Also die kennen auch die Firma, das Gelände, die kennen zum Teil die Leute schon. So war das bei mir früher aber auch. Also ich war auch mit meinen Brüdern hier im Unternehmen, als wir noch Kinder waren.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil ich finde es auch sehr spannend, mal auf eure Nachfolgegeschichte zu blicken. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, du hast auch noch mehrere Geschwister. Du bist die einzige Schwester oder Tochter?
Mhm.
Ja,
genau.
Wie war das für dich? Wie kam das mit der Nachfolge? Also wann hast du dich entschieden, da einzusteigen? Du hast ja auch keinen technischen Hintergrund, soweit ich weiß. Wie hast du dich da auch sozusagen geschlagen mit deinen Brüdern? Oder wie kam das? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also bei uns zu Hause war das nie so, dass wir da aktiv, als wir Kinder waren, dass darüber gesprochen wurde, der oder die soll in die Nachfolge gehen oder so. Das haben unsere Eltern, glaube ich, ganz bewusst vermieden, sondern haben uns auch immer alles offen gelassen. Und bei mir war das nach dem Abitur so, wie das wahrscheinlich bei einigen ist. Ich wusste nicht so recht, was soll ich machen? Wo sind meine Interessen am größten? Und dann habe ich gedacht, dann versuche ich mal BWL zu studieren. Damit muss ich mich immer noch nicht so wirklich festlegen und habe mich dann, das war damals noch zu ZVS-Zeiten, für die Uni Mannheim beworben und habe dann die Zulassung für Mannheim bekommen. Und habe gedacht, okay, ich probiere das einfach mal. Ich studiere mal BWL, schaden kann das ja nicht.
Ja, so ging mir das auch. So, ah, da bist du universell unterwegs.
Genau, genau, das war so die Idee. Und ja, dann habe ich in Mannheim fröhlich studiert und habe meine Praktika dann aber auch bewusst in Handelsunternehmen schon gemacht. Weil das natürlich unserem Bereich schon so am nächsten kam und ich dachte, dass so, da kenne ich schon ein bisschen was. Und ja, habe dann angefangen, in München zu arbeiten, direkt bei uns in der Niederlassung, wie gesagt, und bin dann so da reingerutscht. Aber es war also insofern dann schon irgendwann nach dem Studium doch relativ klar, dass unser Vater gesagt hat, also wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann kommt bitte bald. Weil ich möchte gern mit meinem Rentendasein, wenn ich dann irgendwann in die Rente gehe, auch noch was anfangen und hier nicht bis 75 am Sessel kleben.
Okay. Jetzt vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, weil ich hatte das nämlich ja auch schon genannt, dass ihr im Bereich der Klimatisierung ja unterwegs seid. Das ist jetzt auch Handel angedeutet. Aber wie viel ist davon jetzt auch Handel mit Klimageräten und wie viel ist jetzt davon vielleicht auch dann der Einbau? Weil für mein Verständnis ist es auch so, dass es ja dann eher auch Handwerk, oder es hat ja Handwerksaspekte. Erklär mal bitte kurz.
Ja, genau. Da muss ich mal ein bisschen so in unsere Historie gehen. Ja. Und zwar ist unser Unternehmen gegründet worden von meinem Urgroßvater als Elektrizitätsgesellschaft. Also wirklich ein absolutes Handwerksunternehmen, das 1892 den Strom von einer Stadt zur nächsten verlegt hat. Mhm. Wir haben aber auch die Stromversorgung in Gebäuden damals übernommen. Die historische Stadthalle zum Beispiel in Wuppertal ist auch so eins unserer Wahrzeichen, ein ganz tolles altes Gebäude, das wir mit Strom dann versorgt haben. Früher war die Beleuchtung mit Gaslampen sichergestellt in diesen Gebäuden. Also das ist das, wo wir eigentlich herkommen. Dann haben in der zweiten Generation mein Großvater und sein Bruder das Unternehmen geführt und haben es mehr in die Richtung, also noch mehr in Richtung eines Handwerksbetriebs insofern gebracht, dass sie wirklich eine Schreinerei hatten und Kühltheken für Metzgereien und so weiter gebaut haben. Und damals gab es halt noch nasse Kühlung, also das heißt, es waren Holzschränke, die mit Eisblöcken gefüllt wurden. So wurde damals gekühlt, bevor es Kühlschränke gab. Das haben sie also gebaut und verkauft. Und in der dritten Generation, als mein Vater dann auch eingestiegen ist, da haben sie auch dann schon Kühlschränke importiert und in Deutschland verkauft, also fertige Sachen. Dann ist die Schreinerei irgendwann zurückgegangen und es ist damals schon in diesen Vertrieb eingestiegen worden. Wir hatten damals Niederlassungen in Essen und Düsseldorf, was ich irgendwie so lustig finde, weil das sind beide Städte, die sind 20 bis 30 Minuten von Wuppertal entfernt. Aber in der Zeit war das halt noch üblich. Eine Erweiterung des Vertriebsgebiets. Dann kamen wir über diese Thematik Kälte, Klimageräte generell zu diesem Thema. Luft-, B- und Entfeuchtung kam dann auch relativ schnell dazu. Und mein Vater hat dann 1986 auf einer Messe zum ersten Mal Klimaanlagen kennengelernt, die damals in Japan schon groß genutzt wurden, und hat dann den Generalvertrieb einer japanischen Marke in Deutschland übernommen. Mhm. Und das war der Zeitpunkt, wo wir wirklich dann zu einem seitdem nur noch ein Großteil Handelsunternehmen sind. Mhm. Aber dadurch, dass wir aus der handwerklichen Seite kommen, haben wir nach wie vor einen Kundendienst, haben nach wie vor Monteure hier bei uns auch beschäftigt, die aber mittlerweile wie ein Werkskundendienst zu sehen sind und auch deutschlandweit im Einsatz sind. Allerdings unsere Kunden unterstützen und unsere Kunden sind die Betriebe, die die Klimaanlagen, Luft-, B- und Entfeuchtungsanlagen und Wärmepumpen beim Endkunden einbauen.
Mhm. Sehr spannend. Und wenn ich jetzt mal, um nochmal bei dem Thema Nachfolge zu bleiben, kann man ja jetzt schon sagen, dass sich das über eigentlich je Generation war das ja dann schon irgendwie immer auch eine gewisse Veränderung, auch im Geschäftsmodell, im Geschäftszweck, in dem Produktportfolio, was bearbeitet wurde. Kann man das bei euch auch schon so feststellen oder kannst du auch sagen, wo wird bei euch vielleicht die Reise hingehen? Also was wird vielleicht auch einmal die fünfte Generation über die vierte sagen, was diese maßgeblich verändert hat?
Ja, also bei uns ist das ganz klar, dass wir mittlerweile gerade in diesem Klimabereich, der unser größter Teil ist, also wir sagen ja immer, wir haben alle Produkte, um die Luft zu konditionieren. Also unsere Produkte machen natürlich auf der einen Seite kalt und warm, aber auf der anderen Seite auch trocken und feucht, je nach Bedarf. Und diese Sache Klimatisierung war in den letzten Jahren der größte Part dieser vier Säulen, sagen wir mal. Aber da gibt es ja dann auch großen Wandel, was die Kältemittel angeht, natürlich auch Regulatorien, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Und da kann man schon jetzt definitiv sagen, wir also als vierte Generation haben den Produktbereich dahin schon gehend erweitert, dass wir im Kaltwasserbereich mittlerweile auch stark tätig sind. Also das sind Kaltwassersätze, die natürlich auch kalt machen, aber die machen nicht vorrangig die Luft kalt, sondern halt das sind wassergeführte Systeme, das Wasser wird gekühlt. Und insofern passen wir uns da immer den Marktbedingungen an.
Spannend, ja. Wann kam jetzt dann nochmal, oder bist du und dein Bruder, wann seid ihr gemeinsam eingestiegen? War das zeitgleich oder versetzt?
Versetzt. Mein Bruder ist 3 Jahre jünger als ich, also ich bin allein aufgrund des Alters schon etwas früher eingestiegen als er. Wir haben dann beide Projekte innerhalb des Unternehmens erstmal übernommen, sind auch beide so eine Art Trainee durchlaufen durch die verschiedenen Abteilungen und als geschäftsführende Gesellschafter sind wir dann 2013 eingestiegen.
Okay. Und dein Vater, hat er seine Rolle auch in der Zwischenzeit dann verändert?
Ja, mein Vater hat uns also wirklich einige Jahre eingearbeitet. Also in meinem Fall waren es 6 Jahre, die wir gemeinsam gearbeitet haben. Er aber immer da zu dem Zeitpunkt noch das letzte Wort hatte. Und dann haben wir uns aber entschieden mit dem Zeitpunkt der Übernahme der Anteile, dass er sich auch aus dem operativen Geschäft zurückzieht. Das ist ihm am Anfang recht schwer gefallen, was ich aber auch immer gut verstehen konnte. Aber so nach 2, 3 Jahren ist ihm das dann gelungen und er beobachtet das jetzt natürlich noch von außen und ist uns auch immer noch als Ansprechpartner, wenn wir irgendwie Fragen haben, natürlich immer gerne ansprechbar. Aber er ist wirklich aus dem operativen Geschäft komplett raus mittlerweile.
Kannst du irgendwie sagen, was so den Ausschlag gegeben hat, dass er jetzt doch recht entspannt auf die Situation schaut? Also, weil das Geschäft so super läuft, oder?
Ja, natürlich, das hilft. Genau, das hilft. Das kontinuierliche Wachstum in den letzten Jahren hilft natürlich sehr, dass er da entspannt sein kann. Ich glaube aber auch, er hat in den Jahren vorher auch schon gesehen, dass wir da ganz gut reingewachsen sind. Und es ist halt auch nah genug dran, um zu merken, dass es gut läuft. Und das, also nicht nur die Zahlen das auf der einen Seite beweisen, aber auch so das Unternehmensgefühl, Arbeitsgefühl, was wir hier vermitteln, dass das alles passt.
Habt ihr einen Beirat oder sowas in der Art?
Nein.
Nee, okay. Und was ich jetzt auch feststelle, ist, ich kenne ja viele auch Geschwisterduos, aber auch wir führen ja hier im Tandem. Ist ein Co-Geschäftsführer, der nicht zwar der Familie angehört, also nicht mein Bruder, aber diese Tandem-Konzepte sind irgendwie ja zurzeit so das Erfolgsmodell. Wie blickst du da drauf? Was macht die Zusammenarbeit mit deinem Bruder vielleicht so besonders, aber eben auch so erfolgreich?
Ja, also ich glaube auch, dass das ein total erfolgreiches Modell ist, das zu zweit zu machen. Ich glaube, dann ist es auch nochmal besonders gut, wenn man das als Bruder-Schwester beziehungsweise halt Mann-Frau macht, weil ich glaube, dass da schon auch die Geschlechter unterschiedliche Stärken und Schwächen haben und sich das gut ergänzt. Generell ist es für mich, finde ich, immer ein absolut wichtiger Vorteil, den ich nennen kann, dass man halt jemanden hat, der im Unternehmen genauso tief drin steckt wie man selber, mit dem man sich über alles austauschen kann. Ich empfinde das als wahnsinniges Glück und total bereichernd, weil natürlich bei jedem anderen, mit dem man sich sonst austauscht, das Hintergrundwissen ja gar nicht so tief da sein kann. Mhm. Und ich empfinde es auch immer als gut, sich auch gerade so ein bisschen auf diese Doppelrolle zurückziehen zu können, indem man natürlich da auch Zeit zur Besprechung hat und die sich auch nehmen sollte. Ich finde, wir tendieren gerade in der heutigen Zeit oft zu sehr, sehr schnellen Entscheidungen, die ich aber ja alleine gar nicht treffen kann, sondern ich brauche dafür meinen Bruder und das bringt so ein bisschen Ruhe oft rein, die finde ich ganz wichtig ist.
Und die Belegschaft weiß auch, dass zwischen euch wahrscheinlich kein Blatt geht.
Ja, genau. Also das ist natürlich nochmal, glaube ich, ein Vorteil, den Geschwister haben. Also ich würde sagen, ich kenne niemanden besser. Und da ergänzen wir uns natürlich perfekt und streiten vielleicht auch mal. Wobei ich sagen muss, mein Bruder und ich, wir haben als Kinder wahrscheinlich viel öfter gestritten. Wir streiten nicht. Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal gestritten haben. Aber wenn wir verschiedener Meinung sind, dann diskutieren wir das aus. Und da bleibt auch nicht irgendwie so was Nachtragendes hängen. Ja. Sondern das ist immer, also ich glaube, das ist etwas, was Geschwister einfach von Anfang an gelernt haben, dass das auch ganz schnell wieder vergessen ist und man.
Also ihr diskutiert das sehr konstruktiv aus. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe, findest du das sogar eigentlich ganz gut, dass man diese Doppelrolle Bruder, Schwester, aber eben auch Geschäftsführer, Geschäftsführer hat.
Ja.
Weil man sagt ja auch häufig, naja, man muss diese Rollen auch sauber voneinander trennen. Das ist aber natürlich super schwierig. Also du kannst ja nicht, das ist so ein bisschen wie halt, wenn man mit Vater, Tochter zusammen im Unternehmen arbeitet. Also das erfordert auch ganz schön viel Kraft, auch manchmal dann nicht in alte Rollenmuster sozusagen zurückzufallen, weil am Ende ist man das halt, Bruder, Schwester oder halt Vater, Tochter oder Eltern.
Ja. Ja, ich glaube Vater, Tochter, Vater, Sohn, Mutter, Sohn, wie auch immer. Ich glaube, das ist eine noch schwierigere Konstellation, weil das natürlich immer so eine Rangfolge auch quasi durch das Alter mit sich bringt. Bei Geschwistern empfinde ich es vor allem als Herausforderung, dass man sich so viel miteinander absprechen muss. Wir erleben das schon auch manchmal, dass natürlich der eine dann lieber mit meinem Bruder zum Beispiel spricht oder lieber mit mir und dass man sich dann darum auch immer wieder zurücknehmen muss und sagen muss, nee, wir müssen es erstmal gemeinsam besprechen und nicht vorschnell da vorausprescht. Aber ich finde, das ist eine Sache, die kann man gut lernen und dann ist es überwiegen die Vorteile der Doppelspitze, finde ich.
Du hast ja kurz gerade gesagt, ihr habt euch als Kinder mehr gestritten. Hattet ihr da irgendwie jemals Bedenken, dass diese gemeinsame Führungsspitze vielleicht nicht funktioniert?
Also ich kann ja nur für mich reden, aber ich hatte da nie Bedenken, weil gerade natürlich im älteren Alter, älteren Kinderalter, junges Erwachsenenleben, waren das gerade bei uns beiden immer schon sehr, sehr eng.
Ja, cool. Bevor wir ein bisschen auf dein ehrenamtliches Engagement eingehen, vielleicht nochmal kurz zurück zu eurem Unternehmen und dem Produktportfolio, weil mich das jetzt doch nochmal einfach interessiert, auch mit dem Thema Klimatisierung. Also eigentlich spielt euch ja so ein bisschen auch der Klimawandel ja in die Karten, oder? Also der Markt ist, nehme ich mal an, auch wachsend,
ja,
mit dem ihr operiert, weil immer mehr Menschen auch in Deutschland werden sich wahrscheinlich Klimageräte oder irgendeine Art von Klimatisierung auch in ihr Haus einbauen oder auch einbauen müssen, weil es eben immer wärmer wird.
Ja, also das hat natürlich zum einen mit dem immer wärmer werden zu tun. Also ich glaube, das merkt auch irgendwie jeder. Also die Sommer in Deutschland, die letzten Jahre sind einfach immer wärmer geworden. Das spürt ja jeder selber. Es ist aber auch, was uns natürlich gut zugute kommt, ist, dass Klimatisierung nicht mehr so ein Luxusgut ist, wie es wahrscheinlich noch vor 20 Jahren war.
Also das liegt daran, weil die Geräte erschwinglicher geworden sind, oder?
Also es ist so ein sehr, sehr schleichender Prozess. Ich kann mich erinnern, früher, also als ich eingestiegen bin, 2007, da war es noch ein relativ saisonales Geschäft. Also man konnte ganz klar sehen, es ist Sommer, wir verkaufen mehr Klimaanlagen. Das hat sich aber mit den Jahren immer weiter abgeschwächt, sodass es mittlerweile ein Produkt ist, in dem wir gar nicht starke Schwankungen zwischen Winter und Sommer haben, was einfach daran liegt, dass Klimatisierung normal geworden ist.
Also hier an der Eisdiele hängt eine Werbung von auch einem Betrieb aus diesem Bereich und der schreibt, weil die Eisdiele ist ja logischerweise zu im Winter, der nächste Sommer kommt bestimmt.
Ganz genau, darauf können wir uns auf jeden Fall verlassen. Und es ist aber auch so, wenn du dir überlegst, früher hatten Autos keine Klimaanlage. Dann waren Klimaanlagen eine super teure Zusatzoption. Ich glaube, heutzutage kannst du kein Auto mehr ohne Klimaanlage kaufen. Das bedeutet aber auch, die Menschen gewöhnen sich an diese an diesen Nutzen einer Klimaanlage. Auch in Büros heutzutage. Früher wurden auch Hotels in Deutschland, das war so ein Thema, wenn ein Hotel klimatisiert wird, für die paar warmen Nächte. Aber heutzutage ist das Standard, der Kunde, auch internationale Kunden erwarten, dass ein Hotel klimatisiert ist. Und so zieht sich das dann natürlich auch in den privaten Bereich weiter. Für uns zum Beispiel war die Corona-Pandemie ein absoluter Push für unser Unternehmen, weil zu dem Zeitpunkt dann auch viele Menschen ihre Privathäuser, ihre Wohnungen klimatisiert haben. Und insofern findet das gerade im Privathaushalt immer mehr Einzug, aber da ist der Markt noch riesig in Deutschland.
Und euer Kunde ist der Privatkunde, aber auch der, ich sag mal, auch klassisch B2B. Hotel, Gastro, Großunternehmen, ihr macht ja auch Belüftungskonzepte, oder?
Genau, also unser Kunde ist vorrangig der Installationsbetrieb. Deshalb sind wir ein Handelsunternehmen, aber wir haben Produkte für wirklich jeden Einsatz. Du kannst mit unseren Produkten an dein Wohnzimmer klimatisieren, du kannst aber auch mit anderen Produkten dein ganzes Haus klimatisieren, Bürogebäude, Lagerhallen, OP-Räume. Also wir haben wirklich das gesamte Produktportfolio.
Jetzt hast du auch vorhin gesagt, Thema Regulatorik, also die Kühlmittel, mit denen die Geräte ja auch betrieben werden, geraten auch, Stichwort REACH, das ist ja die Europäische Chemikalienbehörde, die auch eine Klassifizierung von Stoffen oder chemischen Stoffen vornimmt, auch sicherlich auch öfter mal ins Visier. Was tut sich denn da auch immer?
Ja, genau. Also dadurch haben wir ja immer eine stetige Weiterentwicklung der Kältemittel, die einfach auch immer besser werden. Man braucht viel, viel geringere Mengen mittlerweile. Es gibt da einfach viele Überlegungen, was in den nächsten Jahren kommt. Deshalb tendiert der Markt mittlerweile auch dazu, Kaltwassersätze einzubauen, die das Kältemittel dann halt nur noch in der Außeneinheit, also gar nicht mehr im Gebäude haben. Das sind die Entwicklungen, die sich da so tun.
Das heißt, auch technologiegetrieben ist diese Branche schon auch dahingehend, dass diese Kreisläufe einfach immer effizienter und auch effektiver werden.
Ja, genau. Und wir profitieren dann natürlich einfach davon, dass wir namhafte japanische Hersteller vertreten. Und das sind auch einfach die Treiber da in dem Markt und die stellen sich da natürlich sofort drauf ein. Meistens natürlich bevor die Regulatorik eingreift, sind die da ganz stark in der Entwicklung und da bekommen wir dann immer wieder neue Geräte.
Welchen politischen Entscheidungen ist denn eure Branche dann auch so ausgesetzt? Also man hat das jetzt ja auch gesehen im Bereich der Wärmepumpen. Gibt es auch da irgendwelche Bemühungen, die in euren Bereich reinstrahlen?
Also jede Klimaanlage ist auch eine Wärmepumpe. Mit jeder Wärmepumpe kann man auch kühlen. Aber insofern ist diese Thematik um die Wärmepumpe natürlich eine, die uns wahnsinnig bewegt hat. Insofern, dass da eine Nachfrage auf einmal da war, die gar nicht bedient werden konnte, die aber viele Hersteller natürlich dazu bewogen hat, Wärmepumpen in großem Stil zu produzieren. Die jetzt aber, das ist ja, glaube ich, auch allen in Deutschland bekannt, sich nicht mehr so gut verkaufen und da bei vielen, vielen auch auf Lager liegen. Das sind so Sachen, wo ich immer denke, ist die Einmischung der Politik da wirklich nötig? Denn das ist auf jeden Fall eine Technik, die so gut ist, dass sie sich sowieso durchsetzt.
Ja.
Aber ob man das erzwingen kann und sollte, das ist natürlich steht auf einem anderen Blatt.
Also dieser Push, auch der durch Subventionen freigesetzt wird oder eigentlich dieser Markteingriff, wie du auch so schön sagst, siehst du eher kritisch auch. Obwohl es euch eigentlich ja zugutekommt.
Genau, aber ich halte es trotz, also ich denke einfach, dass es, wie gesagt, die Technologie ist da so der Treiber, dass sich diese guten neuen Lösungen sowieso durchsetzen. Klar, nicht so schnell, wie wenn man Subventionen in den ganzen Markt schüttet, aber die müssen ja auch irgendwo herkommen und verdient werden
und bezahlt werden, ja.
Und bringen echt Verzerrungen mit rein, die gar nicht nötig wären.
Ja, du hast da jetzt ja auch eine klare Haltung dazu. Wir haben vorhin gesagt und gelernt, Politik oder politische Werte an sich, sich zu engagieren, seid ihr seit jeher geprägt in der Familie. Und wie ich weiß, bist du auch Vizepräsidentin der Industrie- und Handelskammer. Was motiviert dich, dich da so stark zu engagieren?
Ich habe immer das Gefühl, aber das ist auch etwas, was ich auch vorgelebt bekommen habe. Mein Vater zum Beispiel war auch immer in der Industrie- und Handelskammer tätig. Ich habe das Gefühl, unsere Wirtschaft braucht auch einfach eine Stimme. Das geht sonst irgendwie unter. Alle Menschen nehmen das irgendwie so als gegeben hin. Und ich glaube, dass das am besten geht, indem man sich zusammenschließt und als Vertreter der Branche dann auch seine Stimme in Kammern und Verbänden erhebt.
Ja, absolut. Und du warst auch die erste Frau sogar dort im Präsidium. Wie hast du das geschafft? Und was ist da nochmal die besondere Rolle, die dir dazukommt?
Ja, ich habe das damals gar nicht so richtig wahrgenommen, das war für mich gar nicht so Thema, dass das Präsidium vorher nur männlich war. Ich habe einfach gesagt, wenn ich da schon mitmache, dann versuche ich auch direkt mich ins Präsidium wählen zu lassen. Und es ist ja so, man wird erst in die Vollversammlung gewählt und dann kann man sich aus der Vollversammlung heraus als Kandidat fürs Präsidium aufstellen. Und da sind einige Herren dann irgendwie ausgeschieden und es waren quasi Plätze frei. Und ich habe einfach gesagt, ich traue mir das zu, ich würde das machen und bin dann auch direkt ins Präsidium gewählt worden und habe dann eigentlich erst so richtig gemerkt, ich bin ja die einzige Frau unter den Achten. Und dann war ich auch noch mit Abstand wirklich die Allerjüngste. Also es war noch bevor ich Kinder hatte und ich bin wirklich da schon lange tätig. Und das war dann ein bisschen gewöhnungsbedürftig insofern, dass ich mir dann am Anfang schon irgendwie ein bisschen fehl am Platze insofern vorkam, dass ich halt einfach nicht in das Klischee gepasst habe.
Ja, aber großartig, so einfach mal gemacht und gar nicht groß drüber nachgedacht.
Ja, genau.
So wenn dann richtig, also nee, nur Vollversammlung. Ja. Aber ich nehme an, dass du darüber jetzt auch viele Möglichkeiten hast auf Diskussionen oder Panels oder wenn du auch zu Vorträgen oder so eingeladen wirst, dass du eben da auch deine Statements natürlich nochmal ein bisschen anders rüberbringen kannst.
Ja, genau. Das ist natürlich etwas, was immer mitzieht. Das ist irgendwie auch eine Position. Also das war nicht der Grund, warum ich das machen wollte, aber das ist etwas, was ich schon merke, dass es natürlich auch im Ganzen etwas mehr Gewicht gibt. Und ich finde es aber vor allem auch sehr bereichernd, mich mit anderen Unternehmern austauschen zu können. Also das Netzwerken ist einfach total wichtig an der Stelle. Und ich lerne über meine Ehrenämter total viele interessante Kontakte kennen. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten weiterbringt dabei.
Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen das Engagement in der IHK und in Verbänden. Und ich habe noch ein Gespräch mit dir im Kopf. Da hast du auch gesagt, was ich eine sehr kluge These damals fand, dass Parteien ihre Strukturen stärker öffnen müssen, um die Mitte der Gesellschaft auch zu repräsentieren. Magst du uns kurz erklären, was das konkret für dich bedeutet?
Ja, mein Gedanke kommt eigentlich daher, dass ich irgendwann natürlich auch mal überlegt habe, ich möchte mich auch politisch engagieren. Mhm. Und dann habe ich mich aber natürlich vor allem auch an die Worte und Erlebnisse meiner Mutter erinnert aus dieser Zeit, aber vor allem auch mir überlegt, unabhängig in welche Partei ich eintrete, man tritt ja auf jeden Fall erstmal auf regionaler Ebene ein. Und man ist dann doch schon ganz anders als die schon in den jungen Junge Union oder wie sie alle heißen, schon Plakate geklebt haben. Also es ist schon ein sehr geschlossener, eingeschworener Kreis, der sich dort politisch engagiert. Und ich habe auch das Gefühl, dass dort Posten einfach schon vordefiniert ist. Also wenn du x Jahre dabei warst, dann kriegst du vielleicht die Aussicht auf ein Mandat im Landtag zum Beispiel. Und wenn du noch länger dabei bist und dich noch länger da irgendwie bewährt hast, dann kannst du irgendwann als Bundestagsmitglied aufgestellt werden. Und für Quereinsteiger gibt es eigentlich gar keine Chance zu sagen, ich möchte ja jetzt aber aktiv werden, weil du halt einfach dieses Politik Business, glaube ich, nicht verstehst, wenn du da nicht reingewachsen bist. Mhm. Das ist so festgefahren.
Und ich denke, dass ein großes Problem ja auch ist, es braucht natürlich auch die nötige Zeit, die man aber als, sag ich jetzt mal, Selbstständiger oder Unternehmer, Unternehmerin jetzt auch, zumindest wenn man aktiv noch so tätig ist wie jetzt wir, gar nicht mitbringen kann. Und dieses Hochdienen, was du wahrscheinlich meinst, dass man wirklich von ganz klein anfangen muss und auch noch sehr jung, nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch. Genau. Ja, absolut verständlich, ja. Also auch da bräuchte es mal eine Art Evolution, vielleicht auch eine Revolution. Aber so wie es ja momentan ausschaut, müssen sich sowieso manche Parteien auch hier neu erfinden.
Ja.
Genau, ja. Eine Frage noch zum Schluss, weil du hast mir ein bisschen die Steilvorlage gegeben, auch mit dem Thema Frauenanteil in der IHK. Warst du auch eine der ersten, wie gesagt, im Präsidium. Wie sieht denn eure Branche da auch generell aus? Bist du da auch eher, sage ich mal, noch die Ausnahme? Ist das sehr männlich geprägt? Wie gehst du damit um?
Ja, das ist schon sehr männlich geprägt. Also die ganze Sanitär-, Heizungs-, Klimabranche, das ist natürlich auch irgendwie jetzt vielleicht Frauen nicht so ein attraktives Arbeitsfeld. Es gibt sie aber auf jeden Fall. Es gibt auch andere Nachfolgerinnen in unserer Branche mittlerweile. Und ich versuche halt, das auch allen immer da als gutes Vorbild voranzugehen und zu zeigen, das geht. Also wenn man das möchte, dann kann man das machen. Wir haben jetzt auch unsere erste Auszubildende im Kälteanlagenhandwerk. Da sind andere Unternehmen unserer Branche schon längst Vorreiter gewesen. Wir haben es aber jetzt auch endlich geschafft, eine Auszubildende zu haben und nicht immer nur Auszubildende in dem Handwerk. Aber grundsätzlich ist natürlich ist schon stark männerdominiert.
Aber hat das was mit dir irgendwie gemacht oder bist du da relativ unbeeindruckt?
Ich glaube, mit zwei Brüdern wächst man da sowieso rein. Das ist irgendwie, also ich habe das nie als irgendwie befremdlich empfunden, aber es hat schon insofern was mit mir gemacht, als dass ich mich gerade zum Anfang meiner Karriere hier doch sehr, sehr tief dann zusätzlich in die Technik eingearbeitet habe, weil ich gar nicht dieses Gefühl aufkommen lassen wollte, dass ich keine Ahnung habe.
Also du merkst schon, Thema Kompetenz ist einfach doch noch was da auch bei euch in der Branche oder im Handwerk allgemein auch einfach wichtig ist und zieht.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch eher ein Vorteil für uns Frauen, denn ich habe schon am Anfang gemerkt, dass die Leute mich unterschätzt haben. Und ich habe das wirklich auch gesagt bekommen von Kunden von uns, wie begeistert sie darüber sind, dass ich doch sehr viel mehr technisches Verständnis habe, als sie sich eigentlich irgendwie gedacht haben.
Ja.
Und das natürlich, so blöd das
natürlich. Nett gemeintes Lob, aber ja.
Ja, genau, so blöd das auf der einen Seite ist, aber das bleibt natürlich auch total hängen bei den Leuten, die dann auch.
Aber man sieht ja trotzdem, wie auch noch manche Klischees einfach, wie tief die dann doch noch verankert sind. Würdest du sagen, noch a long way to go und es braucht noch mehr Leute wie dich, die den Unterschied machen?
Ja, ich glaube, es braucht einfach da natürlich auch generell einen politischen Wandel in unserem ganzen System. Ich denke, wir müssen viel mehr Frauen die Möglichkeit geben, weiter zu arbeiten oder wieder einzusteigen. Dafür müssen aber die Rahmenbedingungen ja erstmal geschaffen werden. Ich glaube, das kann auch nicht nur auf Seiten der Unternehmen liegen, die alles möglich machen, um wirklich flexible Arbeitszeitmodelle einzuräumen. Es braucht auch einfach da verlässliche Betreuungsmodelle. Und dann hätten wir auch einen gar nicht so schlimmen Fachkräftemangel. Wir müssten das alles nur mal gesamtgesellschaftlich etwas besser erschließen.
Ja, guter Punkt. Mein Lieblingsthema ist die Arbeitszeitflexibilisierung. Ich glaube, die hätten wir alle total gerne und würden auch als Unternehmerinnen da auch viel, viel mehr gerne tun, aber uns ist da ja auch stellenweise einfach von gesetzlicher Seite, sind die Hände gebunden und da würde ich mir halt auch wünschen, dass es einfach mehr zu einem gemeinsamen Kraftakt wird und man sich mal zusammen an den Tisch setzt und überlegt, wie kriegen wir denn jetzt hier die Themen gelöst, weil ich glaube, an uns Unternehmern soll es am Ende wirklich nicht liegen, aber es braucht halt alle dafür.
Ja, total guter Punkt. Also ich glaube gerade die Flexibilisierung der Arbeitszeit, das kommt, also die Gesetze, die es dort gibt, kommen ja auch aus Zeiten, wenn man sich das anschaut, dann denkt man ja, okay, der Arbeitgeber war damals so ein Sklaventreiber und es ging alles darum, den Arbeitnehmer zu schützen. Aber die Realität heutzutage ist ja ganz eine andere. Also wenn wir als Unternehmen nicht alles dafür tun, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind und unsere Arbeitsbedingungen perfekt sind, dann verlieren wir Mitarbeiter, dann geht unser Geschäftsmodell flöten. Also insofern haben wir ganz andere Bedingungen, Rahmenbedingungen heutzutage. Und es wäre definitiv an der Zeit, das anzupassen.
Ja, genau. Ja, super starke Worte zum Schluss. Ich glaube, wir haben echt einen bunten Blumenstrauß hier heute hingelegt. Und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Gespräch wie ich. Und du hoffentlich auch, Christina. Danke, dass du bei mir warst. Ich finde, du hast uns wirklich einen inspirierenden Blick hinter die Kulissen deines Lebens gegeben. Egal, ob jetzt das Unternehmerische oder wie du gestaltest und Brücken baust. Das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie du eure langjährige Firmentradition auch mit Innovation verbindest und dabei noch Zeit findest, dich politisch und ehrenamtlich auch noch so stark zu engagieren. Dafür ganz, ganz lieben Dank für die Einblicke.
Ja, herzlichen Dank auch für das kurzweilige Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und wenn ihr noch Fragen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, an mich oder an Christina, oder ihr noch mehr über das Unternehmen erfahren möchtet, dann findet ihr alle Details in der Podcast-Beschreibung. Und wir freuen uns natürlich auf euer Feedback und auf eure super Bewertungen. Dann wünsche ich euch eine gute Woche und bis zur nächsten Folge von Moving the Future. Bleibt neugierig und bleibt mutig. Ciao, ciao.